Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Kevin Scheuren und begrüße an meiner Seite die Dame, die etwas geschafft hat, was ich in meinem Leben nicht mehr erreichen werde, nämlich einen Bachelor zu machen. Ich wollte schon sagen, Bachelorette zu sein. Das habe ich nämlich gerade im Off gesagt und das hat Christian Nimmervoll dann sehr, sehr verwirrt. Also Sophie Affelt ist da. Sophie, herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Abschluss deines Studiums.
Ja, vielen Dank. Jetzt bin ich quasi hauptberuflich Podcasterin, sonst ja. Erstmal arbeitslos. Hallo an dich und an alle HörerInnen.
Bis dich mal jemand endlich entdeckt, ja, und du dann hier wieder weg bist und dann die große Karriere machst. Also da helfe ich aber gerne mit. Also wenn ihr wollt, ne, wenn ihr jemanden engagieren möchtet, Sophie, sehr fähig, Kontakt kann ich gerne legen, ist kein Problem.
Ich bin frei.
Und wir begrüßen den Comeback-Kid, ja, unseres Podcasts hier. Ich freue mich sehr, dass wir mit ihm auch weiterhin im Jahr 2022 natürlich zusammenarbeiten werden. Die Zusammenarbeit wird noch ein bisschen enger, darüber später noch ein bisschen mehr, wenn wir über Sachen, die in eigener Sache sind, sprechen. Christian Nimmervoll, der Chefredakteur von Motorsport Network Germany, ist da. Hallo Christian.
Hallo Kevin, Gratulation Sophie und eine Anmerkung, Kevin, wer sagt denn, dass wir beide nicht auch noch einen Bachelor machen in unseren alten Tagen? Also, ich fände es ja total cool, lass uns Politikwissenschaften studieren und dann gründen wir eine Bewegung oder so.
Also ich habe mal mit einer studiert, die war 62, also ihr habt noch...
Siehst du, da haben wir noch 2-3 Jahre.
Ich weiß nicht, da muss wirklich viel passieren, dass das funktioniert. Ich war ja ganz froh, dass ich meine Ausbildung endlich abgeschlossen habe. Ja. Also, aber okay, wenn Christian und ich dann als Seniorenstudierende auf der Universität in Wien dann studieren werden, dann wenn schon.
Genau, wie gesagt, ja. Politikwissenschaften grenzübergreifend, Deutsch, Österreich, naja, ist vielleicht gefährlich.
Ich wollte gerade sagen, also vorsichtiger sein. Wir freuen uns, dass wir alle gemeinsam hier in das Podcast-Jahr 2022 starten. Wir hatten ja vergangene Woche den HörerInnen-Stammtisch, das heißt vor 2 Wochen eigentlich schon im Januar. Aber das ist jetzt die erste reguläre Ausgabe. So langsam schütteln wir mal so unseren Rost ab. Ja, unsere Erinnerungen an die Saison 2021 sind natürlich noch da. Das ist jetzt sozusagen unser Shakedown. Ja, also das, was die Formel 1 vom 23. bis zum 25.02. in Barcelona ein bisschen länger macht, machen wir so in der Stunde, Stunde 15. Einfach mal so ein bisschen reinkommen, ein paar Themen besprechen. Und Christian, wir beginnen mit einem Thema, was einem Hörer von uns unter den Nägeln gebrannt hat. Sein Facebook-Name ist, sein Facebook-Name ist für mich nicht zu lesen tatsächlich. Also es ist griechisch, glaube ich. Du weißt, wer gemeint ist, lieber Hörer. Welche Folgen kann es haben, dass Red Bull und Mercedes die Crashtests nicht bestanden haben? Ist vielleicht sogar der Saisonstart in Gefahr? Bevor wir darüber sprechen, Christian, und über diese Gerüchte, die da kursiert sind, kannst du mal ein bisschen erklären, was diese Crashtests überhaupt sind, wo die so stattfinden und was die in der Formel 1 für eine Bewandtnis haben?
Ja, ich habe mich ein bisschen schlau machen müssen, ehrlich gesagt, Kevin, um diese Frage vernünftig beantworten zu können. Denn Crashtests gibt es, solange ich mich erinnern kann, in der Formel 1 immer. Aber es ist so ein klassisches Thema, wo die Details eigentlich immer ein bisschen offen sind, oder? Also jeder weiß, es wird gemacht, aber keiner weiß so genau, was sie eigentlich machen. Und so ging es mir ehrlich gesagt auch. Habe recherchiert, dass die in der Formel 1 seit 1985 in der Form stattfinden, also nicht genau in der Form wie heute. Die Tests wurden natürlich immer wieder verschärft, das wird da von Jahr zu Jahr nachgezurrt, aber die werden auch immer noch geschlossen in Cranfield ausgetragen. Das ist in England, also inmitten des Motorsport-Clusters. Da hat die FIA eine Einrichtung, die sie meines Wissens, glaube ich, nur anmieten. Ich glaube nicht, dass die der FIA gehört. Da kann ich mich aber nicht hundertprozentig festlegen. Und da findet also diese Crash-Testerei statt. Vorstellen muss man sich das tatsächlich so, hat jeder schon mal gesehen, wenn die Autos zum Beispiel, also normale PKWs mit diesen Crash-Test-Dummies einfach gegen eine Wand fahren. Ja? So finden erstmal die dynamischen Tests statt. Davon gibt es eine ganze Reihe, ich glaube 5 oder 6. Also vereinfacht gesagt, einmal von vorne, einmal von hinten, einmal von jeder Seite wird das Auto mit einer festgesetzten Geschwindigkeit. Das sind Geschwindigkeiten, je nach Test sind die ein bisschen unterschiedlich, aber man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, dass die da mit 300 km/h reingeschleudert werden in die Mauer, sondern es passiert so bei den meisten Tests irgendwo zwischen 30 und 60 km/h und daraus kann man dann sehr gut errechnen, was denn wie brechen muss und so weiter. So, das sind mal die dynamischen Tests, also da wird wirklich das Auto auf so beweglichen Schienen gegen eine Wand gefahren. Dann gibt es die statischen Tests, ja? Die kennen wir ja alle von den Flexi-Wings, ja? Da wird ja auch statische Last ausgeübt auf gewisse Teile und man schaut, wie weit die sich biegen. Das gibt es auch bei Crash-Tests. Der berühmteste wahrscheinlich der Überrollbügeltest, wo einfach eine Last angelegt wird, ein bestimmtes Gewicht und dann wird geschaut, bricht das zusammen oder hält es stand, die Struktur. Davon gibt es auch, ich glaube, mehr als 10 verschiedene Punkte, die mit solchen fixierten Lasten einfach belastet werden. Und dann gibt es noch einen Test, der ist speziell für die Lenksäule. Denn, und das muss man dazu erklären, es heißt nicht immer bei Crash-Tests, dass Teile nicht brechen sollen. Ja? Genau genommen, wenn man sich jetzt vorstellt, nehmen wir mal den Nasentest, ein Auto fährt gegen die Mauer, dann soll das eigentlich ganz bewusst nicht brechen und wie, keine Ahnung, Titan oder das härteste Material der Welt, einfach nichts passieren. Weil was würde dann passieren? Dann würde die ganze Last auf den Körper des Fahrers übergehen. Ja? Und der wird dann so schnell verzögert, dass im Körper des Fahrers zum Beispiel Organe total gegen seine Knochen schnalzen und dann hast du da innere Verletzungen als Problem. Das heißt, im besten Fall ist ein Formel-1-Auto so gebaut, dass so eine Nasenstruktur einfach gezielt bricht, ja, und dafür gibt es diese Crash-Tests und damit Energie erstmal wegnimmt. Und die G-Kräfte, die auf den Fahrer wirken bei den Einschlägen, das hören wir bei fast jedem Crash, dass diese G-Kräfte reduziert werden und der Körper eine höhere Chance hat, so einen Unfall dann auch auszuhalten. Das ist so ein bisschen die Krux dieser Crash-Tests. Und wie gesagt, beim Lenksäulentest auch ganz wichtig, dass es da auch bewusste Bruchtests gibt, dass man schaut, so bricht die auch richtig für den Fall, dass der das einfach in Richtung Kopf irgendwo kriegen würde. Ja, wenn die, angenommen, das Auto knallt jetzt frontal gegen eine Bentonmauer, dann wäre es natürlich ganz, ganz schlecht, wenn diese Lenksäule nicht bricht und einfach in den Kopf des Fahrers geschoben wird oder in die Brust oder wohin auch immer. So, und da gibt es eben einen ganzen Haufen Tests, wie gesagt, dynamisch und statisch. Unterschied habe ich gerade erklärt und die werden in Cranfield durchgeführt. Und eins vielleicht, die Gerüchte kennst aktuell wahrscheinlich du viel besser als ich, Kevin. Aber ganz grundsätzlich, wenn jetzt jemand mal bei einem Crash-Test durchfällt, ist das zu dem Zeitpunkt des Jahres noch kein Drama. Ja? Ich würde sogar sagen, ganz im Gegenteil, es ist was ganz Normales, dass jemand mal bei einem Crash-Test durchfliegt, weil wie entwickeln und designen denn die Teams ihre Autos? Die wollen natürlich die Teile, das Auto insgesamt so leicht wie möglich bauen. Die bleiben eh ohnehin alle inzwischen unter dem Gewichtslimit, aber natürlich auch innerhalb des Gewichtslimits bist du nochmal bestrebt, möglichst weit drunter zu bleiben, damit du dann mit Ballastgewichten die Fahrzeugbalance einfach optimieren kannst. Und je mehr Ballast du im Auto verteilen kannst an den Stellen, wo du es genau haben möchtest, das Gewicht, desto besser für die Balance, die du am Ende rauskriegst. Das heißt, man baut natürlich so leicht wie möglich. Und wenn man da an die Grenzen geht, kann es natürlich schon mal passieren, dass du sagst, okay, den ersten Crash-Test, den haben wir jetzt vielleicht nicht überstanden. In der Regel ist das gar nicht kompliziert. Du hast ja die Formen der Teile im Windkanal irgendwo liegen. Ja, dann wickelst halt, ich sage das jetzt mal ein bisschen flapsig und plump, dann wickelst halt bei diesen Kohlefaser Wabenstrukturen nochmal 2, 3 Waben extra drum, dann hat das Teil halt ein paar Gramm mehr, besteht aber den nächsten Crash-Test dann wahrscheinlich. Das ist zeitlich nichts, was jetzt einen mega langen Vorlauf hat und deswegen würde ich jetzt Meldungen, wo es heißt, ein Team hat vielleicht einen Crash-Test noch nicht bestanden, noch mit sehr großer Gelassenheit betrachten zu dem Zeitpunkt.
Genau, Christian hat es richtig gesagt. Was ist passiert oder was soll passiert sein? Es gab Berichte aus Italien, dass sowohl Red Bull als auch Mercedes es nicht geschafft haben, die Crashtests zu bestehen. Bei Mercedes ging es um den seitlichen Crashtest. Und diese seitlichen Crashtests, die sind natürlich für die neuen Autos verschärft worden. Also dadurch, dass diese Seitenpartie neu aufgebaut wird, muss natürlich da jede Menge mehr passieren, was Aufprallschutz und auch die Energielastverteilung sozusagen angeht. Dass man da beim ersten Versuch mal durchfällt, theoretisch, ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Also Christian hat es ja gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt kann das schon mal vorkommen. Bei Red Bull war es so, oder soll es so gewesen sein, dass sie beim Frontal-Crash-Test durchgefallen sind. Aber sowohl von Red Bull als auch von Mercedes gab es da Entwarnung. Und bei Mercedes ist man ja so weit gegangen, dass man auch ein Twitter-Posting veröffentlicht hat. Man ist da sehr, also wirklich sehr offensiv bei Mercedes, was Social Media aktuell angeht, dass man bereits am 13. Januar diese Tests abgeschlossen hat und das Auto homologisiert wurde. Homologisiert, das ist auch so ein Wort, was es, glaube ich, gefühlt nur im Motorsport gibt für viele.
Homologiert.
Homologiert, ja.
Kevin, ich in der Mercedes-WhatsApp-Gruppe wurde dazu auch was gepostet von Bradley Lord, das ist der Pressesprecher des Mercedes-Teams, und das finde ich ganz witzig, weil er hat da geschrieben, ich verkürze es ein bisschen, nur zur Klarstellung in Bezug auf diese Gerüchte, die du ja gerade beschrieben hast, unser W13 hat die Homologierung bei der FIA am 13. Januar bestanden und das ganze Prozedere für die Homologierung oder Homologation, das weiß ich immer selbst nicht genau, wie man
siehst
da eigentlich
du?
Sagt,
siehst du?
ist auch noch in Artikel 13 der technischen Regeln festgehalten. Und er meinte dann so, nachdem wir da dreimal die 13 drin haben, zum Glück sind wir nicht abergläubisch bei Mercedes.
Ja, mal gucken. Also,
aber lange Rede, kurzer Sinn, der Mercedes ist seit 13. Januar schon durch.
Genau, ebenso durch sind ja auch schon die beiden Ferraris, also Haas und Ferrari, die waren im Dezember schon beim TÜV, haben den bestanden. Also einiges los in der Formel 1, Sophie. Du als angehende Journalistin beobachtest natürlich auch, ich will jetzt nicht sagen, dass das Fake News waren, die da gestreut worden sind aus Italien, aber das Winterloch ist sehr groß aktuell in der Formel 1. Wir bemerken das ja auf unseren Social-Media-Kanälen. Wir suchen nach Themen, damit wir täglich auch was posten können, das euch vielleicht auch interessiert, wo ihr vielleicht diskutieren könnt. Und solch das Gefühl geht es gerade in internationalen Medien auch ein Stück weit. Es gibt einfach so wenig Themen aktuell. Ne? Also man diskutiert vielleicht darüber, ob Lewis Hamilton bleibt oder nicht. Aber dass es natürlich just aus Italien kommt, ist natürlich sehr, sehr passend, weil man da, glaube ich, die großen Hoffnungen hat, dass Ferrari bei einer Schwäche von Mercedes und Red Bull dann da sein kann.
Ja, passt in der Tat ganz gut in den Kram, das stimmt wohl. Aber ich habe auch das Gefühl, irgendwie brodelt gerade super viel die Gerüchteküche irgendwie in allen Richtungen. Also irgendwie ein bisschen wirklich das Gefühl, dass man schon mal ein bisschen Öl ins Feuer gießen will, jetzt wo es so langsam wieder losgeht. Also ich glaube, Aston Martin zum Beispiel waren ja auch so ein bisschen betroffen von diesen Gerüchten, dass das Auto irgendwie nicht fertig werden würde oder so. Also das haben sie ja inzwischen auch dementiert. Bei Williams, weiß nicht, ich habe bei uns bei Telegram auch jemand geschrieben, glaube ich, in der Telegram-Gruppe, dass es da wohl auch hieß, die hätten Probleme. Und das wird ja auch schon ganz viel auch übertragen jetzt auf die Autopräsentation, ob denn da irgendwie noch kein Termin steht, weil die Crashtests nicht bestanden worden sind oder so, würde ich jetzt mal nicht zu viel reininterpretieren. Aber ja, in der Tat ist gerade echt nicht so viel los, logischerweise. Klar, so lange müssen wir jetzt nicht mehr warten, die Testfahrten sind nicht mehr so weit hin. Aber ich finde, das merkt man auch alleine, dass auch wenn ein Crashtest bestanden wird, da schicken ja die Teams dann auch immer schon eine Pressemitteilung irgendwie raus. Ja. Und an sich ist das ja auch, ich meine, mehr oder weniger selbstverständlich, ja, wenn die nachher auf der Strecke stehen, dann in Bahrain oder auch in Barcelona schon, dann haben sie diesen Test nun mal bestanden. Eigentlich ist das ja gar keine Meldung so richtig wert, aber ich glaube, da nutzen die PR-Abteilung vielleicht auch die News ganz gerne aus, um da auch ein bisschen die Lücken zu füllen.
Absolut. Wir wollten euch einfach mal dieses Thema Crashtests, weil es auch ein gewünschtes Thema war. Tut mir leid, also ich würde gerne den Namen von dir, der du dieses Thema aufgeworfen hast, nennen, aber du hast es auf Griechisch. Ich kann kein Griechisch. Ich kann das nicht. Ich möchte diese Sprache können. Kyriakos Papadopoulos ist mein Lieblingsfußballspieler, ja, aber ich kann diese Sprache nicht. Ich esse sehr gerne Griechisch, aber reden kann ich es nicht. Naja.
Kevin,
aber
ich habe noch, wenn wir schon vom Essen sprechen, ich habe noch meinen Senf zum Winterloch dazu. Ich mache ja, die meisten wissen es inzwischen. Seit ein paar Jahren nehme ich mich echt so im Januar ganz gut raus aus dem Ganzen. Ja. Wie du heute schon gemerkt hast in unserem Off-Gespräch, ich bin, was die aktuelle Newslage und so betrifft, noch nicht hundertprozentig fit. Man möge mir das nachsehen. Ich mache das jetzt schon seit ein paar Jahren so und ich habe eigentlich immer gemerkt, wenn ich dann so zurückgekommen bin, ich habe eigentlich nichts verpasst. Ja, und das ist, glaube ich, auch dieses Jahr so klar, dass mit Ottmar Szafnauer ist jetzt passiert in der Winterpause, davon habe selbst ich Notiz genommen, also da kommt man dann eh nicht drum rum, ja, wenn man ein paar einschlägige Kanäle auf Facebook abonniert hat, so hoffentlich auch unsere, aber so die großen Dinge, die passieren halt einfach nicht im Winter, ja, auch die Mitarbeiter der Teams, die haben ja durch diese immer kürzer werdende Winterpause immer weniger Zeit, das heißt, da passieren auch keine großen Interviews mehr, weil sowohl Journalisten als auch Teamchefs und so weiter erstmal in Urlaub gehen und dann, wenn sie wieder da sind, wirklich direkt gut zu tun haben. Und so wird halt alles Mögliche aufgeblasen. Übrigens nicht nur von uns Medien, und zugegeben, wir tun das, weil irgendein Content müssen wir ja liefern, sondern auch von den Teams selbst, eben wie du gerade beschrieben hast, eine Pressemitteilung für einen bestandenen Crashtest rauszugeben, da wäre in 5 Jahren noch niemand auf die Idee gekommen. Aber aktuell hast halt, wenn du sowas rausgibst, eine Meldung auf den einschlägigen Portalen und damit auch ein bisschen Sichtbarkeit für dein Team. Und tja, Winterloch, aber nichts Großes habe ich nicht verpasst, glaube ich, oder?
Hast du tatsächlich nicht. Also der Winterschlaf hat sich diesmal ausgezahlt, aber die Saison ist nicht in Gefahr, kein Saisonauftakt in Gefahr. Alle werden Crashtests bestehen und dann kommen wir auch gleich nach einer kurzen Pause zum Thema Testen, denn da gibt es ja dieses Jahr 2 Wochen, in denen bei der Formel 1 getestet wird. Ja, wie aber die Aussagekraft wirklich ist und warum jetzt tatsächlich keine Zuschauer zugelassen sind in Barcelona, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Und Sophie, ist natürlich noch was aufgefallen, was uns ja nicht so richtig klar geworden ist im letzten Take. Wir müssen natürlich noch die eine Frage beantworten. Was passiert eigentlich, wenn Teams den Crashtest nicht bestehen, Sophie?
Ja, dann würde er schwer mit teilnehmen, würde ich sagen. Also, das Bestehen des Crashtests ist natürlich die Voraussetzung, auch teilzunehmen. Das gilt, ich glaube, früher galt das auch nur für die Rennen, aber jetzt auf jeden Fall auch für die Tests. Das heißt, vor Barcelona in ziemlich genau 3 Wochen müsste der Test eigentlich bestanden sein. Aber das hatten wir eben im Take, glaube ich, gar nicht beantwortet. Genau. Also da muss dann alles hinter allem ein Haken hinter sein.
So, und das
ist. Genau, so ist das eine Ausnahme, Kevin. Allerdings, wenn ein Team jetzt nicht offiziell einen Formtest fährt oder einen FIA-Test oder einen gemeinsamen offiziellen Test, sondern zum Beispiel sich selbst eine Strecke mietet, dann können die da natürlich drauf pfeifen. Da musst du nicht bestanden haben.
So, aber trotzdem kommen wir doch jetzt mal genau auf diese Testfahrten mal zu sprechen. Wir haben 2 Fenster, in denen getestet wird. Und ihr merkt schon, ich wackel da ein bisschen beim Wort Test, zumindest beim ersten, nämlich vom 23. bis zum 25.02. in Barcelona. Vor 2 Jahren war ich mit meinem Arbeitskollegen Jan dort. Das war ziemlich cool. Danach war aber die Welt oft zu Ende. Also wir hatten da noch richtig Glück. Dieses Jahr wollten auch einige hin, unter anderem auch Sophie, da können wir gleich noch drüber sprechen, die sich gefreut haben, da dabei zu sein. Man hat sich entschieden, keine Zuschauer zuzulassen. Es sind auch keine Fernsehanstalten da, zumindest nicht, um etwas zu zeigen, also an der Action auf der Strecke. Denn es wird weder bei F1 TV, noch bei Sky UK, noch bei Sky Deutschland, noch irgendwo übertragen. Also es ist ein völliger Event, der so außerhalb der Öffentlichkeit ist, außer
Nicht live zumindest, dass genau. Du irgendwo Highlights sehen kann, glaube ich schon.
Ja, genau. Es wird dann halt, also wahrscheinlich, Bilder geben. So oder so, ist ja klar. Aber es werden Printjournalisten da sein. Also man hat vor einigen Wochen, deswegen wunderte mich so ein bisschen die Aufregung auch. Also ich habe schon vor, ich glaube, 3, 4, 5 Wochen gelesen, dass der Plan war, als man Barcelona geplant hat, das war ja noch gar nicht so sicher, dass es da auch so sein wird, dass man das als kleines Bonbon für die Printjournalisten geben wollte, weil aufgrund der Corona-Pandemie, und da kann Christian ja sicherlich noch ein bisschen mehr zu erzählen, beziehungsweise es kommt ja auch immer so ein bisschen raus, auch wenn wir die Livestreams machen auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, dass die Printjournalisten natürlich so ein bisschen die Gelackmeierten sind. Also Fernsehen ist da, Fernsehen hat aber auch immer Zugänge, während Printjournalisten natürlich und das ist ja so ein bisschen die Arbeit an der Strecke, Christian, die ist sehr intensiv, sehr mühselig auch teilweise, da natürlich an Exklusivinterviews ranzukommen. Man sitzt dann da, man kennt das ja von diesen Bildern von Mick Schumacher, um so einen Tisch herum, bei so einem Roundtable, da sitzen dann alle Printjournalisten und hängen ihr Aufnahmegerät da rein und dann macht man da halt was draus. Aber es fehlt natürlich auch die, was deswegen Christian ja nicht bei den Strecken ist. Es fehlt der Zugang in die Team-Hospitalities, um da mit den Leuten auch zu sprechen. Und da hat man sich dann überlegt, okay, weil wir das ja nicht übertragen, kriegen dann aber trotzdem die Printjournalisten dann die Möglichkeit, da eine Menge mehr zu machen. Sprich, ein bisschen was Exklusiveres, so als kleines Entgegenkommen. Das ist natürlich der eine Grund. Der andere Grund ist, Corona, ja, ist ja immer noch eine Pandemie, die wir haben. Hat man sich dann entschlossen, in Barcelona dann auch keine Zuschauer auf den Tribünen zuzulassen, was natürlich bei euch für viel Aufregung gesorgt hat. So, jetzt müssen wir aber mal dieses Wort Test klären, Christian. Also, ich habe nochmal die Formel1.com aufgerufen und da steht, dass das ein Lower-Key-Pre-Testing-Track-Session sein soll. Also, ein verlängerter Shakedown. Jetzt hat ja Sophie gerade richtig gesagt, man müsste ja dann den Crash-Test bestanden haben vor den Tests. Ist das denn jetzt ein offizieller FOM-Test? Das heißt, könnte man theoretisch auch mit einem nicht homologierten Teil dort anreisen, das einfach mal testen, oder wäre das dann da dann nicht möglich, weil so laut Definition wäre ja dann der erste, und das steht ja dann auch danach, Official Preseason-Test in Bahrain vom 10. bis zum 12. März.
Ja, also dass man mit einem nicht homologierten Auto dran tanzen kann, das halte ich nicht für vorstellbar, das glaube ich nicht. Aber dieses, ist es jetzt ein offizieller Test oder nicht, ich fange anders an. Als ich die Pressemitteilung zum ersten Mal gelesen habe, dass dieser erste Test eben nicht im TV übertragen wird, wie das in den letzten Jahren ja immer der Fall war, war mein allererster Gedanke, warum haben die das jetzt plötzlich Pre-Test genannt? Ja? Man könnte ja auch sagen, Leute, wir lassen da jetzt kein TV rein oder zumindest niemanden, der live übertragt, aber es ist trotzdem ein Test. Würde ja auch nichts dagegen sprechen. Also mich hat irritiert dieses veränderte Wording. Ja? Und mein verschwörungsdenkender erster Gedanke war tatsächlich, wir haben jetzt eine neue Fahrzeuggeneration und es hat ja teilweise Klagen gegeben darüber, dass man nur noch diese 6 Testtage bekommen hat. Was passiert, wenn die plötzlich merken, so nach den ersten 1-2 Rennen, boah, unsere Autos sind einfach nicht reif, die fallen reihenweise aus und wir bräuchten eigentlich unbedingt noch ein bisschen mehr Testzeit, gibt aber das Reglement nicht her. Dann könnte man sich, das ist wie gesagt ein bisschen verschwörerisch und ein bisschen ein Stück weit hergeholt von mir, aber ich interpretiere das ein bisschen so, dass man sich vielleicht mit dieser bewussten Formulierung ein Hintertürchen offen hält, dass der sagt, okay, wenn wir doch noch einen Test brauchen, nach dem ersten, nach dem zweiten, nach dem dritten Rennen, dann war der erste Test halt kein Test, sondern nur so ein Einrollen. Ja? Ich glaube, dass das nicht so einfach wäre mit den Statuten grundsätzlich mal. Allerdings, wenn sich alle einig sind, dann gilt, wo kein Kläger, da kein Richter, und dann würde man da schon eine Möglichkeit finden. Und ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich ein Grund war, warum er dieses Wording so eigenartig formuliert hat, wie es jetzt formuliert wurde. Zu dem, was du gesagt hast bezüglich Printjournalisten ein bisschen Bonbons geben, das, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber ich halte es für plausibel, weil ich im Winterschlaf war, weiß ich nicht genau, ob es stimmt. Denn natürlich gibt es da schon Schwierigkeiten. Ja, ich nehme jetzt mal, das ist nicht meine Situation, ich habe ja das Privileg, bei einer tollen Firma in Festanstellung zu sein. Aber es gibt sehr, sehr viele freie Journalisten, ja, die bezahlen einen Haufen Geld, dass sie zu allen Rennen reisen können. Das ist teuer. Die Preise steigen auch immer weiter. Fliegen dann dahin. Und dann gehst du in eine Pressekonferenz, die im Fernsehen live übertragen wird. Und während du noch vom Pressesaal zurücklaufen musst, an deinen Platz im Pressezentrum, um die Pressekonferenz deinen Kollegen zu Hause zu schicken, sitzt Mausi 365 Formel-1-Fan schon bei seinem Blog und tippt live bei Sky mit. Das hat natürlich viele der Journalisten, die sehr viel Geld und Zeit investieren, um wirklich seriös, professionell, auch ganz nah dran und mit Leuten sprechend, auch über die Pressekonferenzen hinaus, von der Formel 1 berichten wollen, gestört. Und da gab es immer wieder mal eine Diskussion zwischen uns Journalisten und der FIA, das letzte Mal, wo das wirklich nicht eskaliert ist, aber wo sehr hitzig diskutiert wird, und da habe ich mich auch daran beteiligt. War, als zum Beispiel angefangen wurde, die Pressekonferenzen am Donnerstag, die ja erstmal ein sehr kritisches Format hatten, weil da schon mal Tom Clarkson die ersten 10 Minuten mit irgendwelchen belanglosen Fragen, und dann dürfen Kinder noch, und dann irgendwann ganz hinten kommt der Printjournalist dran, ja, weil man die auch noch im Fernsehen gezeigt hat, sodass jeder die von zu Hause aus sehen konnte. So, und wo ist dann noch der Anreiz für Printjournalisten, die wirklich sehr, sehr viel Geld investieren, ins eigene Risiko gehen als Freelancer? Also was hätten die noch für einen Grund, zu Formel 1 Rennen zu reisen? Und um deren Arbeit wieder ein bisschen aufzuwerten, könnte ich mir vorstellen, dass das eine plausible Erklärung ist, die du da geliefert hast in dem Zusammenhang. Ich, wie gesagt, ich weiß aber nicht mit Sicherheit, ob es tatsächlich so ist.
Ja, wie gesagt, ich berufe mich da auch nur auf Internetgerüchte. Ja, wie das halt jeder so macht heutzutage.
Er ist eben Mausi F1-Fan 1987, habe ich gerade gesagt.
Ich bin eher der Bär. Ja, ich bin weniger Maus, mehr Bär. Sophie, für dich als Fan ist natürlich super bitter, ne? Weil du hast geplant, dahin zu fliegen. Ich meine, du fliegst jetzt trotzdem nach Barcelona, ja, aber es wäre natürlich für dich schön gewesen, dann auch diese Testfahrten vor Ort zu sehen. Deswegen, wie viel Verständnis hast du dafür, dass man halt auch die Fans auf der Tribüne ausschließt?
Also ich habe jetzt auf jeden Fall mehr Zeit für Sightseeing, wenn dann noch jemand Tipps hat, immer her damit. Ansonsten, ich habe nach wie vor jetzt noch nicht verstanden, ob jetzt Corona wirklich der Hauptgrund ist dafür, dass da keine Fans dabei sind oder ob man das einfach von Formel 1 Seite halt auch nicht wollte vielleicht. Ich fand die Kommunikation einfach insgesamt nicht so ganz gelungen, muss ich sagen, in dem Zusammenhang. An sich, Corona-mäßig könnte ich es natürlich auf jeden Fall verstehen. Und ich finde es auch gut, wenn es wirklich so wäre, dass halt man da irgendwie ein Bonbon für die Printjournalisten hat. Wobei man dann, glaube ich, jetzt auch nicht viel verloren hätte, wenn Fans dann irgendwie dabei gewesen wäre. Es passt halt nur so ein bisschen irgendwie ins Bild, was wir ja auch schon öfter angesprochen haben, dass die Formel 1 halt so ein bisschen diese Fannähe noch mehr verliert, die ja eh immer schon nicht so richtig viel da war. Und da passt das jetzt halt auch wieder rein, dass das irgendwie noch eine Möglichkeit ist, wo man eigentlich echt nah dran wäre, die einem jetzt echt wieder genommen wird. Das finde ich halt ein bisschen schwierig. Und auch, wenn man schon nicht dabei sein kann, dass es dann halt nicht mal Live-Timing gibt, finde ich auch ein bisschen schwach. Halt nur die besten Rundenzeiten, die dann jetzt vielleicht aber auch nicht so aussagekräftig sind. Gut, immerhin gibt es ja dieses Videomaterial dann auf den Kanälen der Formel 1. Also für die ist das natürlich super. Die werden eine Menge Aufmerksamkeit bekommen. Ansonsten, ja, wie gesagt, wenn es wirklich an Corona liegen würde, würde ich es verstehen. Sonst eher nicht, ehrlicherweise.
Ja, können wir auch mal den anderen Grund ranbringen. Und zwar vom 10. bis zum 12. März sind dann die offiziellen Testfahrten in Bahrain. Die werden im Fernsehen übertragen, bei F1 TV, bei Sky Deutschland, Sky UK. Ja, das wird ganz normal sein. Es gibt ganz normales Timing. Es gibt Fans vor Ort. Ja, und dann ist natürlich die andere Seite, Sophie. Ist es vielleicht einfach eine Abmachung mit Bahrain? Ja, dass die ersten Bilder des Jahres mit den neuen Autos, also Live-Bilder, Live-Fernsehbilder vom Bahrain International Circuit sein sollen und halt nicht vom Circuit Barcelona Catalunya.
Ja, Cash is King. Ich glaube, ich muss jetzt wahrscheinlich was in unser Phrasenschwein schmeißen, weil wir das schon so oft gesagt haben. Aber doch, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass die da halt wohl auch relativ viel Geld dann vielleicht hingeblättert haben, um dann exklusives Produkt irgendwie zu haben. Und es macht ja, es ergibt schon Sinn, die Tests vielleicht auch in Bahrain an sich durchzuführen, wenn man das erste Rennen da auch hat. Also rein, was die Reisewege angeht, ist das auf jeden Fall eigentlich gar nicht so verkehrt, wenn man alles drumherum mal kurz ausblendet. Aber ja, ich frage mich halt, ob dann Barcelona einfach jetzt aufgrund des neuen Reglements vielleicht einfach so eine kleine, ja, so ein kleines Kompromiss noch ist, dass man sagt, okay, wir sind dann trotzdem da. Ich kenne jetzt ehrlich gesagt die Situation gar nicht, weiß gar nicht, wie das jetzt die nächsten Jahre geplant ist, ob Barcelona da weiterhin eingeplant ist oder ob das dann immer irgendwie in Bahrain stattfindet. Aber dass Geld und irgendwelche Verträge dann eine Rolle gespielt haben und die da durchaus dann auch was Exklusives haben wollen, das kann man, denke ich mal, nicht ausschließen.
Ja, ich meine, Barcelona ist natürlich dahingehend, Christian, vielleicht noch ganz gut, weil wenn da mal irgendwas kaputt geht, sind die Wege von Großbritannien mit dem Hubschrauber oder dem Flugzeug nach Barcelona jetzt nicht so weit, wie es nach Bahrain wäre, ne?
Genau, richtig. Also die Geld ist für sehr, sehr vieles der Grund in der Formel 1. In dem konkreten Fall beim Test glaube ich allerdings nicht, dass das tatsächlich eine Rolle gespielt hat bei der Wahl der Location. Aber was wir die letzten Jahre halt immer hatten, war eine Diskussion unter den Teams, testen wir lieber in Barcelona oder testen wir wieder in Bahrain? Und da gab es für beides Fürsprecher. Ja? Die einen haben gesagt, Barcelona, Kevin, wie du richtig gesagt hast, Wege viel kürzer. Das heißt, wenn du nach den 3 Tagen in Barcelona oder sogar währenddessen merkst, okay, das und das und das müssen wir jetzt echt schnell nachbauen, dann ist der Weg halt viel kürzer. Und nach diesem ersten Test, der ja auch die letzten Jahre schon immer eher so ein bisschen Funktionstest war, ja, wo es dann wirklich an Performance ging und so, das war immer eher die zweite Woche schon. Aber der erste Test ist eher dieser Funktionstest. Ja, den kannst du auch bei kühleren Temperaturen fahren. Und da schlage ich jetzt so ein bisschen die Brücke zu Bahrain. In Barcelona haben wir es noch gar nicht so lange her auch schon erlebt, dass beim Test Schnee war. Das heißt, lernen in Bezug auf Setup und solche Dinge kannst du original genau gar nichts. Da kannst du nur schauen, läuft der Motor vernünftig, aber zu sehen, wie im Reifentemperaturen, ja nicht repräsentativ, wenn du da 3 Grad hast. Deswegen haben viele gesagt, lass uns lieber nach Bahrain gehen, wogegen sich aber auch einige gewehrt haben, weil das natürlich unendlich viel teurer ist für die Formel-1-Teams, den ganzen Krempel nach Bahrain zu verschiffen. Und wenn du dann ein Problem hast, mit irgendeinem Teil und ein Teil neu fliegen musst, dann fliegst du halt nicht und zahlst auch nicht den Billigflieger, wo teilweise Dinge tatsächlich im Handgepäck mitgenommen werden mit, keine Ahnung, EasyJet von London Heathrow nach Barcelona, was eine sehr günstige Verbindung ist, sondern dann zahlst halt mal richtig Asche und sehr lange Reisezeit von London Heathrow nach Manama. Und das ist der Grund, warum er, glaube ich, gesagt hat dieses Jahr, so, wir machen ein bisschen beides. Wir machen diesen ersten Shakedown. Wer da Probleme hat, hat sehr kurze Wege zurück in die Fabrik. Ihr seid alle schnell da, keine Zeitverschiebung, nichts, könnt schnell reagieren. Packt euer Auto zusammen und dann beim zweiten Test geht's ein bisschen unter repräsentativeren Bedingungen in Bahrain zur Sache. Ich glaube, da hat man einfach einen Mittelweg aus verschiedenen Meinungen unter den Formel-1-Teams gefunden dieses Jahr. Den ich persönlich, bin jetzt da nicht der Top-Experte, was das betrifft, aber der mir auch sehr plausibel erscheint.
Aber für einen Test, einen Shakedown braucht man Autos. Und diese Autos werden jetzt nach und nach präsentiert. Wir schauen mal auf den ganz aktuellen Kalenderaufnahmetag, ist der 2. Februar. Wir fangen am 10. an mit Aston Martin, dann haben wir am 11. McLaren, am 14. Alpha Tauri, am 17. Ferrari, am 18. Mercedes, am 21. Alpine und am 27. Alfa Romeo. Dann haben wir noch 3 Teams, die offen sind. Red Bull, da fehlt uns noch ein Termin. Williams, da fehlt uns noch ein Termin. Und Haas, da fehlt uns noch ein Termin. Bei Haas habe ich jetzt auch irgendwo gelesen, Christian. Es ist einfach so blöd, ne? Aber wenn man einmal da in dieser Bubble drinsteckt, dass Haas vielleicht ganz spontan am 4.2. was vorstellen könnte. Ich glaube, letztes Jahr war es ja auch so, dass man einfach dann irgendwann bei Twitter präsentiert hat. Ich glaube, da hat man gar nichts irgendwie groß angekündigt. Da war das Auto in diesen Russland-Flaggen plötzlich da, alle konnten sich aufregen, also ich vor allem, und dann war auch wieder gut, ja. Aber mal gucken. Also, was mir ein bisschen auffällt, ist der 27. Februar bei Alfa Romeo. Ist das jetzt so, dass die dann einfach mit so einem Mockup-Car da hinkommen zu diesem Shakedown und das echte Auto, ja, wird dann einfach mal 2 Tage nach dem Test, also nach diesem Shakedown vorgestellt? Also wo ist denn dann da der Sinn, dass man überhaupt da teilnimmt? Dann können wir doch besser sagen, dann machen wir da gar nicht mit.
Ja, also das muss man ja dazu sagen, die Präsentation, da geht es ja hauptsächlich darum, dass du dein Team präsentierst, die Sponsoren schön zeigst, dass da der richtige Flügel dran ist, und um all die Dinge geht es ja leider schon lange nicht mehr. Das war irgendwann in den 90er Jahren mal so und hat irgendwann angefangen, sich ein bisschen zu wenden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die da mit dem Mockup hinfahren, weil so eins zu bauen wäre ja viel teurer. Die werden halt vielleicht nicht die offizielle Lackierung beim ersten Test ausfahren, das haben wir ja schon öfter gesehen in der Vergangenheit, und dann quasi im vollen Kleid, im vollen neuen Farbenkleid den erst danach zeigen. Alles andere würde mir sehr, sehr unlogisch erscheinen. Und was du zu Haas gesagt hast, mit dem Team stand ich tatsächlich schon in Kontakt, trotz Winterschlaf, wegen der Geschichte, Kevin, über die wir auch irgendwann mal sprechen müssen, Stichwort Livestreams. Und da wurde mir gesagt, dass da definitiv kein großes Brimborium geben wird, sondern wörtliches Zitat, unsere Launches sind immer ziemlich low-key, also ohne großes Tamtam, ohne Livestream, und wir werden das einfach auf unseren Social-Media-Kanälen posten. Okay. Also da gibt es ein Foto und das war's.
Also haltet einmal den 4. Februar einfach mal im Hinterkopf.
Ja, den vielleicht. Termin weiß ich nicht.
Nee, ja. Nee, aber das war, glaube ich, letztes Jahr auch ganz spontan. Ich glaube, da haben die auch gar nichts, dann war es plötzlich da. Also, ja, so viel ist eigentlich schade, ne, dass die Teams, ich meine, bei McLaren macht man dann sicherlich was im MTC, in diesem Rondell, was man da hat. Ich weiß nicht, ob Ferrari dieses Jahr wieder in irgendeine Oper geht oder so. Aber das fehlt mir so ein bisschen, so dieses Britzeln bei den Vorstellungen der Autos. Also, dass man da noch so große Veranstaltungen macht, wo das Auto dann wirklich feierlich vorgestellt wird. Ich finde, das fehlt so ein bisschen. Oder ist es für dich okay, dass man halt sagt, okay, man macht diese kleinen Videos. Ich meine, jeder konsumiert eh die meiste Zeit auf YouTube oder auf den Social-Media-Kanälen der Teams. Also ist das auch okay und spart dann einfach Kosten?
Ja, also ich habe jetzt ja gar keinen so richtigen Vergleich. Also letztes Jahr habe ich natürlich die Autopräsentation gesehen. Die waren aber letztes Jahr, wenn ich mich richtig erinnere, auch nicht wirklich groß aufgezogen. Da war ja auch schon Corona. Von daher ja, wird vielleicht schon ein bisschen viel Tamtam drum gemacht, gerade, weil hat Christian ja auch schon gesagt, also technisch ist das ja alles eigentlich völlig irrelevant. Es geht ja wirklich nur darum, ja, die Lackierung zu zeigen, die Sponsoren zufriedenzustellen. Und gerade dieses Jahr ist natürlich super viel Aufmerksamkeit darauf. Ich gucke mir das trotzdem gerne an, gebe ich auch zu, aber ich muss auch sagen, ich mag dann auch gern die richtigen Präsentationen. Also finde ich besser, als wenn man da jetzt nur wie von Haas dann wahrscheinlich 3 Bilder oder so ein 2 Minuten Schnipsel auf YouTube bekommt. Also für mich dürfen es da auch ruhig ein paar Gespräche oder so drum herum sein. Gut, ich brauche jetzt auch nicht sowas wie McLaren das jetzt letztes Jahr hatte mit wir machen jetzt einen Song und dann, also das also das fand ich ganz schrecklich, muss ich zugeben, aber ansonsten gucke ich mir das eigentlich schon ganz gern an, weil es natürlich die Vorfreude auch nochmal ein bisschen steigert dann und man ist ja jetzt schon, wie gesagt, gerade dieses Jahr sehr, sehr gespannt drauf, ob das jetzt wirklich Not tut, ja, aus Marketing-Sicht auf jeden Fall, ansonsten ist das halt eher eine kleine Bespaßung nebenbei.
Trotzdem, es ist so dieser Startpunkt, wir freuen uns alle drauf, diese Autos zu sehen, ob mit einer Testlackierung oder wie es dann am Ende aussieht, können wir, glaube ich, sehr gespannt drauf sein. Also ich denke mal, bei Alfa Romeo sehen wir dann wieder was, bei Red Bull werden wir sicherlich auch wieder eine Camouflage-Lackierung sehen und vielleicht lässt sich das ein oder andere Team auch noch was einfallen. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht Mercedes sogar mit einer Camouflage-Lackierung um die Ecke kommt nochmal, obwohl die stellen ja vorher vor. Die werden ja hoffentlich wieder Silber. Das wäre mein Wunsch.
Ich finde schwarz so ja war's besser. Zumindest irgendwann mal versprochen.
Ja.
Aber ne? Ich bin bei Sophie. Ich fand ganz schrecklich, als die auf schwarz gewechselt sind. Also ich fand die Beweggründe dafür gut und so. Ja, möchten wir jetzt gar nicht drüber diskutieren.
Ja.
Aber ich fand eigentlich, Mercedes ist Silber irgendwie, oder? Das war so meine Haltung. Aber jetzt, wo ich mich so an den Schwarzen gewöhnt habe und wenn man sich jetzt anschaut, ein 2018er oder 19er Mercedes in Silber, sieht der irgendwie aus der Zeit gefallen aus, also so ein bisschen Retro und ja, bin ich bei Sophie.
Ja, was meint ihr? Silber, Schwarz bei Mercedes? Schreibt es in die Kommentare, würden wir gerne lesen und dann werden wir da gespannt drauf sein, was sie dann vorstellen werden. Wir machen jetzt eine kurze Pause und sprechen dann gleich über ein Thema, was euch auch interessiert hat, nämlich Motoren. Und da gibt es ja eine Meldung von Red Bull, die Runde gemacht hat, über die wollen wir sprechen. Und welche Formel-1-Persönlichkeiten sind für die Laureus World Sports Awards 2022 nominiert und warum? Das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt, hier bei Starting Grid, den Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise. Die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Willkommen zurück bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Sophie Affelt und Christian Nimmervoll mit dem Podcast Shakedown 2022. Ja, man merkt es bei mir auch, ist noch so ein bisschen verrostet. Ne? Aber keine Sorge, es wird mehr, es wird besser. Und wir kommen jetzt zu einem Thema, was die Runde gemacht hat in den letzten Wochen, Christian, und zwar die Partnerschaft zwischen Honda und Red Bull sollte eigentlich enden nach dieser Saison. Man hat sich emotional verabschiedet mit einem Weltmeistertitel für Max Verstappen, der seinen neuen Helm vorgestellt hat, den ich sehr, sehr schick finde, muss ich sagen, mit den vielen Gold- und Weiß-Aspekten und der Nummer 1 natürlich auch. Aber jetzt ist da was los, was, ja, nicht so absehbar war, nämlich dass Dr. Helmut Marko der österreichischen Autorevue ein Interview gegeben hat, ja, dass Honda bis einschließlich 2025 weiter für Red Bull Motoren fertigen wird. Woher der Sinneswandel?
Genau. Also grundsätzlich ist es ja mal so, dass die Motorenentwicklung eingefroren wird. Ja, das war ja eine der Bedingungen, die Red Bull gestellt hat, um überhaupt in der Formel 1 zu bleiben. Da hat man ja viel gedroht. Aber jedenfalls hat man sich darauf geeinigt, okay, es gibt diesen Engine Freeze, ja, was Voraussetzung war dafür, dass Red Bull dieses ursprünglich geplante Modell fahren konnte, das da heißt, wir kaufen die IP, also das geistige Eigentum, sozusagen die Baupläne und vielleicht ein paar fertige Motoren bei Honda ein und dann machen wir mit Red Bull Powertrains, das ist ja diese neue Abteilung, die da gerade aufgebaut wird, auch rund um Ben Hodgkinson, wo man jetzt eine Einigung gefunden hat mit Mercedes, wann er freigegeben wird und ganz viele andere Ingenieure, die da auch schon arbeiten. Und da passiert sozusagen die Wartung dieser Motoren. Red Bull hätte definitiv nicht leisten können mit dieser verhältnismäßig kleinen Bude, soll nicht respektlos klingen, aber das hat natürlich gemessen an den großen Konzernen sehr wenig Power und Motorenentwicklung ist ein Riesenthema, wie selbst ein Konzern wie Honda am Anfang erfahren musste. Das hätten die natürlich niemals hingekriegt, einen eigenen Motor zu bauen. Deswegen hat man sich dieses Konstrukt mit Honda ausgedacht. So, jetzt kam was anderes ins Spiel, nämlich gibt es ja gerade die Diskussionen im Hinblick auf das Motorenreglement für 2026. Das weitgehend in seinen Grundzügen sind sich da alle einig, wie das aussehen soll, aber ganz komplett zu Ende feingeschliffen ist es halt noch nicht. Und da ist einer, der, so sagt man es zumindest mir, noch offenen Punkte. Also wer ist denn ein Newcomer? Zum Beispiel der VW-Konzern, der dann ja einsteigen könnte. Und wer ist kein Newcomer? Der große Unterschied oder warum das relevant ist, ist, weil neu einsteigern sollen gewisse Zugeständnisse gemacht werden. Das könnte zum Beispiel sein, das ist alles noch ein bisschen in Diskussion, dass die mehr Prüfstände betreiben dürfen oder längere Prüfstandszeiten haben dürfen, als die, die ja schon seit 2014 mit diesen Hybridmotoren fahren und schon sehr viel Erfahrungsvorsprung haben. Ja, das hat man so ein bisschen als Bonbon hingelegt. Liebe VWs, schaut her. Ihr kriegt ein paar Zugeständnisse, dafür ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass ihr hoffnungslos hinterherfährt, wenn ihr in die Formel 1 einsteigt. Bei Red Bull wurde das natürlich an dem Punkt relevant, wo Red Bull gesagt hat, so, wir sind jetzt auch theoretisch Motorenhersteller, weil Red Bull natürlich gesagt hat, wir möchten natürlich 2026 dann als Newcomer behandelt werden. Und ich glaube, dass das, was Dr. Marco da jetzt gesagt hat, ganz einfach damit zu tun hat, und in der Praxis ist es ja nach wie vor so, das darf man jetzt auch nicht missverstehen, da war möglicherweise die Aufregung ein bisschen zu groß. Honda baut zwar diese Motoren noch weiter, muss aber keine Entwicklung mehr leisten. Ja? Das ist ein Riesenunterschied. In Sakura, wenn ein ganzes Entwicklungszentrum da arbeitet an diesem Motor, dann brauchst du dafür mehrere hundert Leute. Dafür die Motoren zu warten, neue Teile zu produzieren, aber alles nach fertigen Plänen, aber keine Entwicklungsarbeit mehr leisten zu müssen, das ist sehr, sehr günstig erstens, kostet nicht viel Geld, kostet nicht viel Ressourcen, und du brauchst auch nicht viel Personal dafür. Das heißt, es wird kein offizieller Honda-Einsatz sein. Ich glaube, ich hoffe, ich habe es im Winterschlaf nicht verpasst, aber ich glaube, es gibt auch noch keine Entscheidung, wie der Motor denn jetzt offiziell heißen soll. Ich persönlich glaube ja, es wird einfach ein Red Bull sein, aber vielleicht lässt man sich da irgendwas anderes einfallen. Aber Honda, und das ist ganz entscheidend, muss trotzdem, dass sie Red Bull jetzt hier noch ein bisschen weiterhelfen, muss Honda dazu in der Lage sein, zu sagen, wir sind aus der Formel 1 ausgestiegen. Auch wenn sie de facto auf diesem Weg noch so ein bisschen Kontakt in die Formel 1 haben, was vielleicht auch der Motorsportabteilung innerhalb des Honda-Konzerns ganz gelegen kommt. Weil wer weiß, vielleicht denken die sich, boah, 2026 würde man eigentlich ganz gern vielleicht schon wieder zurückkommen. Die wirtschaftliche Lage und so weiter hat sich möglicherweise geändert. Also es ist für alle Beteiligten, für Red Bull, weil als Newcomer behandelt, für Honda, weil noch Kontakt in die Formel 1, eigentlich für alle ein Gewinn. Also ich glaube, dass da ein bisschen Politik ist vielleicht ein zu großes Wort, aber das so typisches Formel-1-Geplänkel halt dahinter steckt.
Welche Aussagekraft hat denn jetzt diese Entry-List, die im Januar rausgegeben wurde, dann darauf? Weil da steht ja Red Bull Racing, Red Bull Powertrains als Make of the Engine.
Ja, die kannst du natürlich noch ändern bis zu einem gewissen Punkt. Ich glaube nicht, dass das ein Problem wäre, vor allem wenn es der Motorenhersteller ist. Wenn es so bleibt, dass es Red Bull Racing, Red Bull Powertrains ist, dann wird es, glaube ich, in den TV-Inserts einfach als Red Bull auftauchen. Und nicht als Red Bull, Red Bull. Das wäre ja Schwachsinn.
Das wäre aber so witzig. Red Bull, Red Bull. Ja, also
aber das wäre ja bei Ferrari dann auch so, ja.
Also könnte man das Team auch einfach Red Bull nennen?
Genau, ja, meiner Meinung nach schon.
Dann fällt Racing einfach weg. Dann ist es
was ich mir noch ja gut, Racing, ich meine, wir nennen es halt nur Red Bull. Kleiner Einblick in unser Redaktionstagesgeschäft. Ja, die Motorsportteams kriegen ja heutzutage die tollsten Namen. Ich weiß noch, wir hatten mal Scuderia, Ferrari, Marlboro, war nicht sogar irgendwas, war da nochmal im Namen drin. Das ist kein Mensch. Jeder sagt doch einfach Ferrari dazu, oder? Deswegen haben wir so eine Redaktionskonvention, wo wir sagen, diese ganzen Zusätze, entweder werblicher Natur durch Sponsoren oder Racing oder Team oder so, die lassen wir einfach weg. Ja? Red Bull Racing ist Red Bull, weil es wird auch niemand sagen McLaren Racing. Jeder sagt McLaren. Oder Mercedes Petronas AMG F1 Team. Das ist einfach fucking Mercedes. Ja?
Genau. Ich glaube, das könnte doch nicht mal Valtteri Bottas oder Hamilton bei diesen YouTube-Clips. Konnte ja nicht zusammensetzen, wie sein Team überhaupt heißt.
Ja, das ist auch schwierig, weil das ist ja einmal war es EQ Power Plus und dann ist es EQ Performance Plus im nächsten Jahr. Und das kann ich mir schon vorstellen, dass du auch als Fahrer mal vergisst, was gerade das aktuelle Jahr ist.
Das stimmt. Ja, Sophie, eine Frage von Christoph Knopp bei uns in der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe. Übrigens, wenn ihr in diese Gruppe kommen möchtet oder in unsere Telegram-Gruppe, macht das ganz gerne. Die Links dazu sind in den Shownotes. Da wird natürlich wieder auch in der nächsten Saison viel diskutiert werden. Ich versuche auch ein bisschen mehr wieder in der Facebook-Gruppe mit dabei zu sein, das im Auge zu behalten und da auch mitzudiskutieren. Telegram sowieso immer aktiv, Sophie auch. Also kommt da gerne dazu. Ändert der Meinungsumschwung bei Honda jetzt etwas für Red Bull dieses Jahr, deiner Meinung nach? Also tendenziell eher nicht, ne?
Nö, würde ich auch sagen. Ich glaube, Christian hat das ja eben ganz gut schon dargelegt. Also wenn, dann sind die Auswirkungen, glaube ich, echt eher langfristig, wenn man halt Richtung 2026 guckt. Weil 2022 werden die mit Red Bull Powertrains ja auch jetzt nicht komplett bei Null gestartet. Also da hätte man ja eigentlich den Motor auch mehr oder weniger bei Honda übernommen, hätte auch deren Know-how gekriegt. Ich glaube, einige Mitarbeiter auch und Support an der Strecke wurde denen ja auch irgendwie schon zugesagt. Das heißt, man wäre eh ja frühestens 2023 so richtig auf sich gestellt gewesen. Von daher glaube ich ehrlicherweise nicht, dass sich dafür jetzt so viel ändert. Wie gesagt, wenn man langfristig denkt, dann wahrscheinlich schon. Christian hat das ja schon angesprochen, auch mit dem neuen Reglement und dieser Neueinsteigerregelung und dass man da dann vielleicht ein paar Vergütungen kriegt. Und der Vorteil ist jetzt, dass man sich dann vielleicht halt, wenn man nicht mehr alles komplett machen muss, sondern die das halt dann bei Honda zusammenschrauben zumindest. Also Christian meinte ja schon, das ist ja nicht die Entwicklung, aber dann zumindest sich mehr auf dieses Projekt dann auch ab 2026 konzentrieren können und jetzt vielleicht auch ein bisschen mehr Zeit haben, diese ganze Motorenabteilung dann auch richtig aufzubauen, die dann ja auch fertig werden soll Mitte des Jahres, glaube ich. Also ja, aber für dieses Jahr erwarte ich da jetzt ehrlicherweise keine großen Änderungen.
Christian, eine Frage von Marc Petri, dem nicht sehr mit durchblickt bei uns aus der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe noch zum Thema Motoren. Welche Folgen hat denn jetzt dieser Motoren-Freeze tatsächlich, der jetzt, ich glaube, im September diesen Jahres dann kommen soll?
Im Endeffekt, ganz vereinfacht gesagt, ich weiß nicht, ich hoffe, das beantwortet die Frage, weil es mir fast zu offensichtlich erscheint, aber dass einfach der Stand der Motoren so eingefroren wird, wie er dann zum Zeitpunkt des Freezes. Ja, da kannst du nichts mehr weiterentwickeln. Das war Sinn und Zweck der Sache. Warum hat man das gemacht? Einfach um erstens Kosten einzusparen und um zweitens auch zu sagen, wenn dieses neue Reglement 2026 kommt, wollen wir nicht ein paralleles Entwicklungsrennen veranstalten, wo auf der einen Seite immer noch an den aktuellen Motoren gearbeitet wird und sehr viel Geld investiert wird, sondern da sagen wir dann irgendwann mal Deckel drauf. Ja? Jeder darf jetzt noch sein Update machen und dann ist auch gut. Und parallel dazu wird noch ein komplett neuer Motor wieder entwickelt. Da wäre die Kostenspirale also ganz extrem in die Höhe gegangen. Das waren so die Gründe, warum man sich darauf verständigt hat. Und wie gesagt, wenn der Freeze reinkickt, heißt es halt einfach, du kannst zwar den Motor natürlich noch warten. Du kannst, glaube ich, auch teilweise im Bereich der Zuverlässigkeit noch Dinge machen, wenn du sagst, so, ich habe jetzt hier einen Kolben und so in der Form ist der 1 Millimeter zu dünn, deswegen geht der dauernd kaputt. Dann darfst du diesen Kolben natürlich auch noch verstärken. Aber du darfst jetzt nichts mehr machen, wo du sagst, okay, das ist jetzt gemacht, um Performance zu gewinnen. Und da wird es einfach eingefroren. Und das hat Red Bull, und da schließt man die Brücke zum Ausgangspunkt zurück, halt die Möglichkeit gegeben zu sagen, okay, wir können auch ohne Mercedes, auch ohne Ferrari, auch ohne Renault als Hersteller dieses Projekt und unser Team fortführen als mit diesem Red Bull Powertrains Projekt, weil wir einfach den Honda-Motor, den es ja schon gibt und den wir nicht extra entwickeln müssen, sondern der ist da, wie er ist, den können wir dann verwenden. Wenn es jetzt geheißen hätte, es darf weiterentwickelt werden, dann wäre Red Bull ja auf diesem Stand 2022 geblieben, wäre allen anderen sich weiterentwickeln. Und da hat Red Bull halt damals gesagt, wie ich schon gesagt hatte, Leute, da müssen wir uns überlegen, ob wir überhaupt noch weiter Formel 1 machen, weil das ergibt für uns dann so keinen Sinn. Und das ist so der Hintergrund in einer Nutshell, wie das zustande gekommen ist.
Marc, ich hoffe, deine Frage ist damit beantwortet. Und wir kommen jetzt noch zu einem weiteren Thema, das im April ja akut sein wird, und zwar die Laureus World Sports Awards 2022. Die werden dann vergeben. Während der Covid-19-Pandemie war es natürlich so, dass 2021 dieser Award virtuell vergeben worden ist. Und auch in diesem Jahr sind wieder Formel-1-Persönlichkeiten nominiert. Und zwar für den Sportler des Jahres ist es Max Verstappen von Red Bull. Ja, neben Caleb Dressel, Schwimmer, Eliud Kipchoge, Leichtathlet, Novak Djokovic, Tennisspieler, Robert Lewandowski, Fußballer, und Tom Brady, Quarterback beim American Football, der jetzt seine Karriere beendet hat. Übrigens mit 7 Super Bowls. Ja, also wenn die Goats mit 7 Titeln abtreten, dann mal gucken, ob Lewis Hamilton doch noch sich entscheidet, nicht weiterzumachen. Ja, jedenfalls Max Verstappen nominiert für Sportler des Jahres, und beim Team des Jahres ist es Mercedes AMG Petronas F1 Team. Ja, um das alles mal zu nennen, weil es hier auch steht auf der Laureus-Seite. Neben dem argentinischen Männerfußballteam, dem Frauenteam vom FC Barcelona, dem Diving-Team, was ist das? Was ist Diving? China Olympic Diving Team. Sophie, hilf mir.
Turmspringen, glaube ich.
Turmspringen, ja. chinesischen Turmspringer. Und was haben wir hier noch? Italiens Männerfußballteam. Und die Milwaukee Bucks, NBA-Basketballteam. Ja, es ist so, dass diese Laureus World Sports Awards von einer Akademie vergeben werden, von Sportlern. Diese Akademie ist auch Mika Häkkinen, das ist ein Teil, ist auch Mika Häkkinen. Und der hat sich im Rahmen des Interviews für Laureus dazu geäußert, warum Max Verstappen ein spezieller Fahrer ist und warum es so ist, dass er zu Recht auch nominiert ist. Wenn du deine Entwicklung von deiner Kindheit, in der dich deine Eltern begleitet haben und dein Denken beeinflusst haben, mitnehmen, dann erwischst du ein Selbstbewusstsein, was so nur wenige Menschen haben. Und dieses Selbstbewusstsein haben sich Hamilton und Verstappen im Go-Kart aufgebaut. Das haben sie sich aufgebaut, indem sie Titel gewonnen haben. Und das hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern einfach mit Selbstbewusstsein. Und das kann auch jeder andere haben. Aber es geht ums Team, und das kann nur mit einem Team funktionieren, sagt er. Red Bull ist ein starkes Team, Mercedes ist ein starkes Team, und sie haben jeweils ihren Fahrern geholfen, die Besten zu sein. Und Max Verstappen ist ein außergewöhnlicher Fahrer, sagt er, der diesen Erfolg, den er hat, verdient und auch den Laureus World Sport Award 2022 verdienen würde. Ebenso natürlich Mercedes AMG Petronas auch als Team des Jahres den Laureus World Sports Award verdienen würde. Und er kann abstimmen, Mika Häkkinen und noch viele weitere Sportler. Sophie, die Konkurrenz für Max Verstappen ist aber schon ziemlich groß, muss man sagen. Also da sind schon Sportler dabei, die in ihrer Sportart sehr, sehr viel gerissen haben. Trotzdem, welche Chancen rechnest du ihm aus, diesen ja persönlichen Award vielleicht einheimsen zu können?
Also ich finde, die Nominierung hat er auf jeden Fall verdient. Also wenn man sich so die Liste anguckt, sind da schon viele dabei, die ja tendenziell die Besten in ihrem Sport sind, was halt wirklich die reine sportliche Leistung angeht. Also wenn man jetzt mal das ganze Engagement so auch rauslässt, ich glaube, dafür gibt es ja auch einen eigenen Award. Und Max Verstappen war eben der Beste in seinem Sport im Jahr 2021. Ist natürlich auch eine ganz gute Story, weil er eben diese Mercedes-Dominanz so durchbrochen hat. Und es gibt ja durchaus auch einige Fahrer, die in der Vergangenheit diesen Preis schon gewonnen haben. Ich glaube, Lewis Hamilton hat es ja auch schon, meine ich, gesagt. Ne? Nico Rosberg war, glaube ich, auch dabei. Ich glaube, Michael Schumacher. Also es waren auf jeden Fall mehrere. Von daher, die Chance ist auf jeden Fall da. Aber wenn man sich die Liste so anguckt, wir haben auch vorhin im Off schon mal kurz drüber gesprochen. Also ich sehe halt momentan eigentlich keinen Weg an Tom Brady dran vorbeiführen. Einfach wegen dieser Rücktrittserklärung hat er, glaube ich, sehr, sehr gute Chancen. Und es geht ja ums Jahr 2021, und ich meine, da hat er auch den Super Bowl gewonnen. Ich hoffe, das ist jetzt nicht falsch, sonst köpft mein Bruder mich nämlich, der riesiger Football-Fan ist. Ich arbeite da noch an meinem Wissen. Von daher wird es, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und selbst wenn es Tom Brady nicht wird, würde ich es, glaube ich, auch eher an Robert Lewandowski, würde ich seine Chancen noch höher bewerten, war ja auch Weltfußballer des Jahres letztes Jahr. Ja, schwierig zu beurteilen. Ich meine, eigentlich sollte es ja nach der reinen sportlichen Leistung auch gehen. Da hätten es wahrscheinlich, da hätte es auch Novak Djokovic verdient, muss man halt auch dazu sagen. Ich glaube trotzdem nicht, dass er es wird, weil das menschlich momentan wahrscheinlich einfach ein bisschen schwierig wäre. Und wie gesagt, auch wenn es eigentlich um die sportliche Leistung gehen soll, glaube ich, dass da dann doch ein paar andere Faktoren inoffiziell noch mit reinspielen. Von daher, rein von der Leistung her hätte Max Verstappen es verdient, aber ich glaube ehrlicherweise einfach, dass die Konkurrenz gerade durch Lewandowski und Tom Brady vielleicht ein bisschen zu hoch ist in diesem Jahr. Wäre ja auch schon seine zweite Niederlage dann, glaube ich. Hatte gelesen, er war auch 2016 schon mal nominiert, damals, glaube ich, als Breakthrough of the Year. Aber er hat ja auch noch ein paar Jährchen Zeit vielleicht. Also vielleicht täusche ich mich auch, aber ich dieses Jahr rechne ich ihm nicht so ganz hohe Chancen aus, ehrlicherweise.
Auch Max Verstappen hat sich geäußert gegenüber Laureus. Er sagt, vielen Dank an die Weltpresse, dass sie mich für den Laureus World Sports Award Sportsman of the Year nominiert haben. Es ist toll, nach einem solch intensiven Formel-1-Jahr 2021 nominiert zu sein. Aber das größte Dankeschön, das geht an mein Team Red Bull Racing, die mir mit Honda ein Siegerauto auf die Strecke gestellt haben. Über viele Jahre hat das Team sehr hart gepusht, dass wir besser werden, dass wir die Lücke zu Mercedes schließen können, und wir haben es am Ende geschafft. Weltmeister zu sein, das ist was ganz Besonderes, und noch ein großes Dankeschön geht an meine Fans, an die Orange Army, die es mich immer wieder freut, dass ich sie auf der ganzen Welt sehen kann. Also auch für Max Verstappen wäre es natürlich ganz toll. Ich meine, es ist ja tatsächlich, Christian, jetzt nicht irgendein Sportpreis, der Laureus World Sports Award ist tatsächlich in der Sportler-Szene auch ein sehr, sehr wichtiger Preis. Sophia Flörsch hat den ja auch gewonnen. Ich glaube, im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr für das Comeback des Jahres. Ich meine, für das Comeback, auf jeden Fall hat sie den gewonnen. Warte mal, ich schaue mal gerade nach. Das ist natürlich jetzt peinlich.
Ich habe gerade die Liste vor mir. Bin ganz baff übrigens, dass Nico Rosberg als Breakthrough des Jahres, Comeback. Aber gut, die legen das ja ein bisschen kreativer aus, ja. Nicht im Sinne von, dass jetzt ein Newcomer, sondern der hat halt jetzt seinen großen Durchbruch geschafft. So gesehen, okay.
Ja, 2020 hat sie für den Comeback des Jahres hat sie den Preis bekommen.
Ne? Das war natürlich, weil dieser Unfall halt in Macau natürlich so riesen Schlagzeilen gemacht hat. Oder kann man jetzt diskutieren drüber, ob der Frau Flörsch dieser Award wirklich zugestanden hat.
Aber sie hat ihn gewonnen. Ja, sie ist in einer illustren Liste tatsächlich. Und auch für Mercedes ist das ja auch immer so eine nette Anerkennung, wo man natürlich da immer sagen muss, Mercedes ist natürlich auch Hauptsponsor des Awards, aber nichtsdestotrotz habe ich auch in Monaco bereits einmal Toto Wolff gesehen, wie er den Preis in Empfang genommen hat. Und ich glaube, Toto Wolff ist dann tatsächlich so einer, Christian, der nimmt jeden Preis, glaube ich, gerne mit. Ne? Also ich glaube, der freut sich da schon drüber, wenn das Team die Anerkennung bekommt, das Team, was er da ja maßgeblich über die letzten Jahre mit aufgebaut hat.
Also ich möchte nichts unterstellen, aber ich glaube, dass gerade beim Laureus Award, wo ja auch Mercedes-Benz einer der Hauptsponsoren ist, Toto dann schon auftauchen würde, um diesen sehr schönen Pokal, wie ich finde, übrigens in Empfang zu nehmen.
Ja, ich habe den, also ich durfte ja zweimal durfte ich jetzt dabei sein in Monaco und diesen Pokal auch sehr nah sehen, und das ist wirklich ein schönes Ding, muss ich sagen. Also ich als Sportler würde mir auch gerne in die Vitrine stellen. Ja? Michael Schumacher hat den ja auch einige Male gewonnen. Also im April wird das Ganze vergeben. Wir werden das beobachten und werden dann auch darüber sprechen, ob dann eine Formel-1-Persönlichkeit oder ein Formel-1-Team diesen Award gewinnt. Und das wird auch auf meinsportpodcast.de natürlich wieder weiterhin ein Thema sein, denn Laureus kommt hier vor und wird auch besprochen. Übrigens Comeback of the Year aus dem Motorsport noch dabei, Marc Marquez aus der MotoGP. Ja. Und der hat wirklich viele Comebacks schon gehabt dieses Jahr. Also da kann man vielleicht davon ausgehen, dass er vielleicht eine gar nicht so schlechte Chance hat, diesen Pokal dann auch zu gewinnen. Wir machen jetzt nochmal eine Pause und dann sprechen wir gleich im letzten Take über so ein paar Sachen, die Starting Grid betreffen in diesem Jahr. Und das, was wir so vorhaben, wollen wir mal so ein bisschen darüber sprechen, damit ihr so einen Eindruck bekommt, in welche Richtung das Ganze gehen soll mit dem Podcast und mit den Livestreams auch, die Christian und ich machen. Ja, und dann empfehle ich euch einfach dran zu bleiben. Hier bei uns, bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein bisschen was in eigener Sache noch. Das halten wir jetzt gar nicht mal so lang, aber wir wollten euch einfach mal erklären, wie wir das dieses Jahr machen wollen. Denn wir haben so ein bisschen Feedback gesammelt im letzten Jahr, nachdem wir ja hier eine personelle Veränderung hatten, Sophie dazu geholt haben im Laufe des Jahres und ich ja einfach die Hörerinteraktion ein bisschen steigern wollte, habe ich gemerkt, also das ist dann immer so die Sache, ne? Also hört man auf die wenigen Lauten oder auf die vielen, die es runtergeladen haben? Und ich mache jetzt einfach das Beste aus beiden Welten. Sophie, wir haben uns überlegt, dass wir die regulären Ausgaben, also quasi im Grunde genommen genau diese Ausgaben wie jetzt oder auch die Vor- und Nachberichterstattung ja als Dreierteam machen, damit die Leute sich auch daran gewöhnen können.
Ach so, sorry, das war eine Frage. Ja, genau, das haben wir uns so gedacht. Es gab ja viel das Feedback auch, dass diese Hörerbeiträge einfach getrennt werden von den HörerInnen-Stammtischen dann auch. Und genau, das machen wir dann in diesem Jahr. Ihr könnt euch aber weiterhin auch über Sprachnachrichten beteiligen, wenn ich da jetzt nicht komplett falsch informiert bin. Aber genau, generell haben wir gedacht, machen wir das jetzt einfach erstmal in diesem Dreiergespann erstmal weiter und ja, hoffen natürlich, dass das dann für den Großteil von euch ja auch okay ist. Aber davon gehe ich jetzt mal aus, so wie das Feedback bislang war.
Genau. Also wir haben das letzte Jahr auch für uns einfach genommen, um so ein paar Sachen auszuprobieren, was funktioniert nicht. Und wie Sophie es auch schon richtig gesagt hat, ihr habt wie immer die Möglichkeit, Sprachnachrichten zu schicken. Die Nummer dazu findet ihr in den Shownotes oder aber über unsere Social-Media-Kanäle, idealerweise in den Gruppen, sage ich mal, weil das sind die Hardcore-Fans von Starting Grid ja sozusagen. Dem wollen wir natürlich auch immer dieses kleine Bonbon geben, wo wir das Wort auch schon vorher hatten, dass wir dann einen Thread aufmachen, wo ihr dann auch Fragen reinstellen könnt, Meinungen teilen könnt, die ich dann auch versuche, diese Sendung einfließen zu lassen. Also im Grunde genommen, wie ihr es gewohnt wart vor 2021 und das soll dann jetzt auch so bleiben. Das Ganze wird dann nicht immer mit Christian sein, aber dann halt mit einer Kollegin oder einem Kollegen von Christian, wenn Christian mal nicht kann. Wir wollen ihn ja auch nicht zwingen, hier dabei zu sein. Er macht es ja freiwillig, ja. Und
ich bin sehr gern dabei.
Ich weiß, aber du sollst halt auch mal, ich glaube, dein Winterschlaf und da auch mal nichts zu tun, tat dir ganz gut. Und ich weiß, dass es dir Spaß macht und ich weiß, dass die Leute dich unheimlich gerne hören. Aber wenn jetzt mal Stefan dabei ist oder vielleicht mal Maria Reier oder Ruben Zimmermann, dann ist das auch nicht schlimm. Aber es wird dann immer so sein, Sophie, ich plus jemand vom Motorsport Network Germany. Damit es einmal im Monat den Hörerstammtisch gibt, den HörerInnen-Stammtisch, das bleibt. Und das ist uns auch ganz wichtig, dass das bleibt. Und das wird dann so sein, dass da nicht immer zwingend jemand vom Motorsport Network Germany dabei ist. Also wenn es dann passt, dann wird jemand dabei sein, aber wenn nicht, dann sind wir halt unter uns. Ja, und damit ihr einfach auch viel Raum habt, viel Möglichkeit habt, über das zu sprechen, was euch gerade so beschäftigt. Und wenn es sich anbietet, an manchen Stellen mal eine kleine Spezialfolge zu machen, vielleicht mit Christian, wo ihr dann dabei sein könnt, vielleicht eine monothematische Folge, dann werden wir das auch einfließen lassen. Aber wir versuchen das wirklich so ein bisschen grundsätzlicher zu trennen. Dann werden wir den Rückspiegel reaktivieren. Der Rückspiegel war eine Produktion von Stefan Ehlen und mir, wo wir auf die illustre Geschichte der Formel 1 zurückgeblickt haben. Ja? Und das werden wir nochmal weitermachen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eigentlich geplant, das in der Winterpause zu machen. Aber bei mir war einfach so ein Loch nach dem Saisonfinale, dass ich nichts mit Formel 1 zu tun haben wollte. Ich wollte nicht mal was aus der Historie wissen. So, ich war einfach fertig. Für ein paar Wochen hatte ich keinen Bock auf Formel 1. Ich weiß nicht, ob es da euch auch mal so ging oder nicht, aber so war es bei mir. Und deswegen haben wir nichts produziert. Aber der Plan steht, wir wollen eine Staffel machen, in der wir auf die Geschichte der Formel 1-Teams schauen. Woraus ist Mercedes entstanden? Woraus ist Red Bull entstanden? Alpha Tauri entstanden? Wie ist da die Geschichte? Wie eng war es da schon mal bei den Teams? Also wenn das einer weiß, dann ist es Stefan Ehlen und deswegen werden wir das machen. Und wir machen die zweite Staffel Women in Motorsports in diesem Jahr und da freue ich mich schon sehr drauf. Und wenn ihr da Vorschläge habt, wenn wir mal einladen sollen, eine junge Motorsportlerin, die muss keine Monoposto-Serie fahren, sondern kann ja alles fahren wegen meiner, ja, die es schaffen will, die nach vorne will oder die einfach darüber sprechen will, wie es vielleicht auch nicht geklappt hat, dann sehr gerne Vorschläge einreichen über unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail an kevin.scheuren@meinsportpodcast.de. Zwei, drei habe ich da schon im Auge. Ein Interview haben wir schon aufgenommen, das werden wir schon sehr bald veröffentlichen. Und dann wird es in unregelmäßigen Abständen wieder Women in Motorsports geben, weil das hat euch auch sehr gefallen. Deswegen würde ich das gerne nochmal reaktivieren. Ja, und das ist das Starting Grid-Jahr 2022. Christian, wir sind aber auch noch in Livestreams unterwegs und ich freue mich sehr, dass wir dann noch ein bisschen enger zusammenarbeiten werden, auch im Videobereich auf euren Kanälen von Formel1.de und Motorsporttotal.com. Ja, aber gerade die Livestreams, die verändern sich ja dieses Jahr ein bisschen, weil es fällt ja ein Tag weg.
Genau, Kevin, das müssen wir, glaube ich, unseren Zuhörern hier auch immer ein bisschen erklären, dass wir zwei verschiedene Plattformen haben. Der Podcast, da ist mein Sportpodcast sozusagen der Chef und damit du mein Chef eigentlich und ich nur dein Gast. wohingegen bei den Livestreams auf dem YouTube-Kanal von Formel 1, das ist umgekehrt, da bin ich dein Chef. Ja? Also haben wir ein 50-50. Die Livestreams, so wie ihr sie kennt, die werden wir dieses Jahr beibehalten. Also am Abend nach jedem Tag eines Rennwochenendes werden wir das schön gemeinsam auseinander nehmen, Kevin. Aber was wir noch zusätzlich machen dieses Jahr ist, dass wir auch von den Testfahrten und von den Launches, teilweise von den Launches, da komme ich gleich drauf, aber auf jeden Fall von den Testfahrten auch immer abends mit einem Livestream berichten werden. Übrigens auch vom ersten Barcelona-Testlohn. Also da vielleicht besonders interessant, weil ihr ja nichts sehen könnt irgendwo bei Sky oder F1TV, weil diese Teste nicht übertragen wird. Wir vom Motorsport Network sind natürlich mit Fotografen, mit Journalisten vor Ort in Barcelona dabei und diese Infos werden wir dann auch am Abend jeweils der Testtage für euch aufbereiten. Vielleicht am ersten Testtag sogar schon zum Mittag. Da schauen wir mal, ob sich das lohnt oder nicht. Alle Infos dazu gibt es im Community-Tab auf Formel1.de und ganz besonders freut mich, dass wir dieses Jahr auch zum ersten Mal Team-Launches live auf unserem Kanal zeigen können. Kevin und ich werden die offiziellen Feeds von den Teams, soweit uns das denn autorisiert wurde, live kommentieren und ich kann verraten, dass das mit Mercedes auf jeden Fall klappen wird. Also den Mercedes-Launch. Steigt Lewis Hamilton denn jetzt in dieses Auto ein oder nicht? Kein großer Cliffhanger mehr, aber gut. das gibt es bei uns mit deutschem Kommentar, so wie ihr das kennt. Wir werden das auch ein bisschen übersetzen für euch. Wir werden ein bisschen vorher schon dabei sein, euch erklären, was euch erwartet und danach so ein bisschen analysieren, was wir da gemeinsam gesehen haben. Also auch für alle, die nicht der englischen Sprache so mächtig sind, glaube ich, ein ganz interessantes Angebot. Und mit anderen Teams stehen wir aktuell noch in Verhandlungen. Das sieht teilweise ganz gut aus. Habe ich irgendwas vergessen, Kevin?
Die Kanalmitgliedschaft.
Ach, die Kanalmitgliedschaft, genau. Was wir auch bieten dieses Jahr ist die Kanalmitgliedschaft. Erstens ermöglicht es bei den Livestreams im Live-Chat uns direkt Fragen zu stellen oder dort einfach zu interagieren. Das haben wir nur noch für Kanalmitglieder in diesem Jahr. Deswegen, weil so viel letztes Jahr kommentiert wurde und teilweise auch leider ein bisschen unter der Gürtellinie, wie es immer so ist im Internet, wenn zu viele Menschen auf einen Haufen zusammenkommen. Deswegen haben wir gesagt, okay, wir machen eine Kanalmitgliedschaft. Das kostet 3,99 € im Monat, ist jederzeit kündbar. Und das eigentliche Hauptzuckerl, wie der Österreicher sagt, für unsere Kanalmitglieder ist, dass wir einmal im Monat auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de auch einen Stammtisch haben. Das war im Dezember ein ganz besonderer Stammtisch, wie ich finde. Da hatten wir als Gäste Bernd Mailänder, den Safety-Car-Fahrer, der mittendrin war in dieser irren WM-Entscheidung. Alex Wurz, den TPDE-Direktor und vom Fernsehen von Sky Sascha Roos und vom ORF Ernst Hausleitner. Und war eine tolle Geschichte, da konnten auch die Zuschauer mal wirklich direkt mit der Webcam reinkommen und halt einfach mal mit Alex Wurz oder Bernd Hausleitner plaudern und denen ihre Fragen stellen.
Bernd Hausleitner, wer ist das denn? Ist das der Bruder?
Bernd Mailänder, Entschuldigung. Und im Januar hatten wir das Gleiche gerade gemacht mit Max Surer. Da hat es auch noch 5 Stunden gedauert. Ja, nicht alle 5 Stunden war der Max Surer dabei, aber dann haben wir wirklich mit allen Fans geplaudert und war eine super tolle Atmosphäre. Kevin, mir hat es jedes Mal Spaß gemacht. Ja. Ganz entspannt, so wie es in der echten Kneipe sein würde, mit einem Gläschen Wein in der Hand oder auch ein paar mehr Gläschen in meinem Fall. Und dann plaudern wir halt einfach über die Formel 1. Ja. Das, wie gesagt, ist Kanalmitgliedschaft bei Formel1.de. Wer das nicht zahlen möchte, auch das ist mir, wenn du mir die Zeit noch gestattest, klar, Kevin, sehr, sehr wichtig. Der sieht trotzdem, mit Ausnahme des exklusiven Mitgliederstammtischs, aber alle anderen Videos, die wir veröffentlichen, die gibt es natürlich trotz Kanalmitgliedschaft für alle gratis.
Ja. Nochmal, um das auch zu unterstreichen, was mir auch erneut aufgefallen ist beim Kanalstammtisch letzte Woche, aber auch schon beim letzten HörerInnen-Stammtisch hier bei uns. Ich schätze die Interaktion mit euch extrem. Ich merke einfach, dass die Leute, die sich am Ende bereit erklären, in so eine Sendung zu kommen, ob das der Podcast ist oder ob das so ein Livestream ist, dass es denen daran gelegen ist, auch eine Unterhaltung zu haben. Und ich habe mich letztes Jahr das ein oder andere Mal dabei ertappt, dass ich zu viel darauf gegeben habe, was jemand geschrieben hat, was auch einfach ist, sich hinter seinem Nickname zu verstecken und irgendeinen Scheiß zu schreiben. Aber ich schätze die Interaktion mit euch in den Gruppen, ich schätze die Interaktion mit euch gerade auch in diesen Live-Formaten und deswegen finde ich das auch ganz toll, dass ich das auf 2 Ebenen mit euch machen kann. Sowohl face-to-face sozusagen über Webcam mit Christian auf dem Kanalstammtisch von Formel1.de als auch hier und ich finde es einfach auch super, dass diese Zusammenarbeit zwischen dem Motorsport Network Germany uns hier bei Starting Grid einfach noch weiter, sich weiter verzahnt. Und ich glaube, das ist einfach ein tolles Paket, was wir euch da insgesamt bieten können. Also auf allen Ebenen nicht nur beste Informationen, sondern wie ich finde auch beste Unterhaltung. Und das soll es halt auch sein. Ja, also es muss nicht immer Bier ernst sein. Ja, man kann einfach ein paar Bierchen trinken und dann ist man auch weniger ernst. Und deswegen nennt man dann seinen Gast auch mal Bernd Hausleitner. So, das war es eigentlich. Ja, also das war nochmal so ein kleiner.
Nimmervoll ist halt nimmervoll, weißt du?
Richtig. ja, und
oder immer voll eigentlich.
Immer voll.
Siehst du selbst dabei beim sich selbst verarschen, das glaube ich nicht noch. Unfassbar.
Ja, so ist das. Und ich glaube.
Deswegen macht Sascha Hausleitner Fernsehen einfach besser als ich.
Wann bist du wieder bei Sky zu sehen? Ist da schon der nächste Plan da, wenn du wieder zugeschaltet sein wirst?
Weiß ich noch gar nicht, aber mit den Kollegen wird sicher auch sein oder andere Mal passieren.
Sehr schön. Ja, also, wenn ihr wollt, dann schaut euch auf jeden Fall den Launch von Mercedes dann im Livestream auf YouTube an bei formel1.de. Wir werden bald schon wieder hier für euch auch einen Podcast machen. Werden mal gucken, dann die Nachrichtenlage das hergibt, dass wir da nochmal was reinschießen. Ansonsten werde ich mir mal Stefan packen vielleicht und einen Rückspiegel aufnehmen. Abonniert den Kanal, lasst uns gerne eine Rezension bei iTunes da, wenn ihr möchtet. 5 Sterne wären natürlich wunderbar, aber wie es ein paar von euch gemacht haben, gerne auch 2 oder 1 Stern. Ist auch okay. Und ich finde auch die Kritik angemessen, die ihr da geäußert habt und möchte darauf auch wirklich reagieren. Und ich hoffe, dass wir mit der Art und Weise, wie wir das dieses Jahr dann aufteilen, euch auch entgegenkommen. Und wenn ihr möchtet, lasst auch gerne ein paar Sterne bei Spotify da. Da könnt ihr uns ja auch bewerten. Ja, und dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Christian Nimmervoll.
Bitte gerne.
Und bei Sophie Affelt.
Ich habe das bitte gerne schon vermisst.
Ja, ich auch. Ne? Das ist, sehr gern. Ja, dieses bitte gerne. Wie gesagt, das T-Shirt. Wir brauchen ein bitte gerne T-Shirt. Oder
so, ich finde es ja immer so scheiße überheblich, weil sozusagen, als würde ich dir einen Gefallen tun. Ja. Aber du hast mal gesagt, das ist sozusagen, dass Jacques Schulz hat Keep Racing und Nimmervoll hat bitte gerne.
Ja.
Mein Gott, dann soll es so sein.
Ja, also jetzt haben wir ja Keep Racing. Das hat ja Jacques Schulz.
Das stimmt.
Aber es ist ja seine Schuld. Er hätte kommen können. Ich habe ihm gesagt, also wenn Jacques Schulz zu uns kommt, sage ich nie wieder Keep Racing. Aber er möchte nicht. Und deswegen sagen wir jetzt weiter Keep Racing. Also, bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr bitte gesund. Passt aufeinander auf und Keep Racing.
Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affelt. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep Racing. Auf meinsportpodcast.de.
Im Frühling steigt so einiges. Die Temperaturen, die Stimmung und die Partys draußen. Nur die Preise, die sinken jetzt bei vielen Produkten langfristig. Entdecke die neuen niedrigen Preise. Sogar bei vielen Möbeln für draußen. In deinem IKEA und auf IKEA.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Morgen, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.